Zuerst möchte ich euch für das neue Jahr selbstverständlich das Allerbeste wünschen. Jesus möge dir in allen Lebenssituationen und in allen Fragen, die dich umtreiben, Geduld, Kraft und auch Bewahrung schenken. Und vielleicht hast du dir über diesen Jahreswechsel, so wie Corina, neue Vorsätze gefasst. Vielleicht wirst du im neuen Jahr etwas besser oder du willst es einfach anders machen als im letzten Jahr. Und wenn du dir für dieses Jahr etwas vorgenommen hast, dann wünsche ich dir, dass dir die Umsetzung dann auch wirklich gelingt. Unabhängig von deinen Vorsätzen möchte ich euch heute zwei weitere Vorsätze für das Jahr 2014 mit auf den Weg geben. Natürlich hoffe ich, dass ihr euch diese beiden Vorsätze zu eigen macht, denn eigentlich gehören sie zum ABC des Glaubenslebens schlechthin. Es sind zwei wichtige Grundsätze für unser Glaubensleben, die wir ab und zu in Erinnerung rufen müssen. Und die beiden Vorsätze sind eigentlich Absichtserklärungen, die meine Entscheidungen und meine Handlungen beeinflussen werden. Mir ist bewusst, dass wir Zusprüche bevorzugen, Anfangsjahr. Gern hören wir, dass Gott alles tun wird für uns, dass er uns ans Ziel bringen wird, dass er sich für uns einsetzen wird, dass er uns segnen wird. Das stimmt alles, das ist alles richtig. Aber dabei geht oft vergessen, dass wir selber auch Verantwortung in unseren Entscheidungen und Handlungen zu tragen haben. Manchmal denke ich, dass wir unseren Glauben zu verweichlicht darstellen. Als ob wir keine Persönlichkeiten werden, Gott einfach alles tut. Glaubensleben ist ein Zusammenwirken von dem, was wir tun und von dem, was Gott tut. Jakobus macht das am folgenden Beispiel deutlich. Er hat ja einige Beispiele. Eines ist hier zum Abraham. Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Und dann erklärt er, daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Tat wurde sein Glaube vollkommen. Abraham musste die Anweisungen Gottes befolgen, seine Entscheidung, das zu tun, macht seinen Glauben vollkommen. Und Paulus bringt das, was wir tun und das, was Gott tut, in einer ganz speziellen Art zum Ausdruck. Denn nach Philippi schreibt er, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Paulus appelliert hier zunächst nur an den Willen und die Verantwortlichkeit der Christen. So als ob die Rettung ganz und gar von ihnen abhängen würde. Sie sollen sich anstrengen und darauf achten, dass sie ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Aber dann betont er gleich anschließend, und diesen Vers kennen wir alle viel besser, weil wir den viel lieber hören, sagt er, Gott selbst, das ist unmittelbar nachher, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ganz interessant, ganz nahe aufeinander. Zuerst sieht es aus, ob alles wirklich nur an uns liegen würde. Und dann sagt er, aber Gott befähigt uns, das Richtige zu tun. Er ist in uns am Werk. Und er macht es möglich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und dass wir richtig handeln. Er befähigt uns. Wir sollen uns anstrengen und Gott bewirkt in uns diese Fähigkeit, dass wir das Leben zu seiner Ehre gestalten können. Der Glaube ist also ein Zusammenwirken von dem, was wir tun und von dem, was Gott in uns tut. Und alles andere ist Schwärmerei oder Gesetzlichkeit. Wir können es nicht allein und wir können es nicht ohne Gott. Auch im Hebräer finden wir eine Aufforderung, die von uns aktives Handeln fordert. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Es gäbe noch viele Bibelstellen, die diese Seite unseres Glaubens betonen, die wir aber gerne verschweigen, weil wir spezialisiert sind auf die Zusprüche, auf das, was Gott an uns tut. Und es macht uns irgendwie wie Angst, wenn wir auch noch etwas tun sollen, weil wir dann denken, wir schaffen das nicht. Doch, wir schaffen das, weil Gott in uns wirkt. Und deshalb möchte ich zu Beginn dieses Jahres euch zwei Vorsätze ans Herz legen, die unsere Entscheidung und aktives Handeln fordern. Und der erste gute Vorsatz heißt: egal was kommt, ich lasse dich nicht los. Egal was kommt, ich lasse dich, Herr, nicht los. Niemand von uns weiß, und das hat dieses Lied ja wunderbar gezeigt, was uns in diesem Jahr erwarten wird, was auf uns zukommt. Selbst die Leute, die Zukunftsforschung betreiben, können immer nur Vermutungen anstellen. Die Wirklichkeit sieht meistens anders aus. Ende Jahr geht es ja los mit diesen Befragungen von Zukunftsforschern, die nach seriösen wissenschaftlichen Fakten forschen, aber auch die können schlussendlich nur Vermutungen anstellen. Und dann gibt es die ganzen Befragungen der Horoskope. Und was dabei einfach unglaublich einerseits coolig ist, dass die Voraussagen dermaßen allgemein sind, dass ich die auch machen könnte. Und dass, wenn Aussagen gemacht werden und man zurückschaut, irgendwie denkt, ja, wo war jetzt die Erfüllung? Über das wird ja in unserer Gesellschaft dann nicht Rechenschaft abgelegt, ob sich dann das wirklich erfüllt hat. Nun, wie auch immer, wir wissen es einfach nicht. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir dieses Jahr erlebnisreich und erfolgreich überstehen. Aber niemand von uns weiß, was ihm in diesem Jahr begegnen wird, nicht einmal, was ihm heute Nachmittag begegnen wird. Vielleicht ist das Jahr von Erfolgen und schönen Erlebnissen geprägt. Vielleicht begegnet mir aber großes Leid. Die einen freuen sich riesig über den Familienzuwachs und andere verlieren unverhofft ihre Liebsten. Niemand weiß, ob er nächstes Jahr noch in diesen Gottesdienst kommen kann. Egal wie alt wir sind. Vielleicht gehen wir mit neuer Hoffnung in dieses Jahr, aber es könnte sein, dass wir in diesem Jahr große Enttäuschungen erleben. Es könnte sein, dass sich Wünsche und Sehnsüchte nicht erfüllen. Und je unverhoffter die Enttäuschung uns trifft und je deutlicher sich abzeichnet, dass sich mein Herzenswunsch einmal mehr, ein Jahr weiter nicht erfüllt, desto stärker wird mein Glaube auf die Probe gestellt. Und vielleicht stelle ich dann Gott die Frage, warum er meine Wünsche immer noch nicht erfüllt. Warum er mir in diesem Jahr vielleicht immer noch keinen Partner schenkt. Oder warum er mir meinen Partner genommen hat, unverhofft. Ich beginne mit Gott zu hadern, weil mein Kind in der Schule den Stoff nicht bewältigen kann und weil es zum Außenseiter geworden ist. Das Leben kann manchmal ganz schön hart sein, auch mit uns Christen. Und in unserem Herzen bricht die Frage aller Fragen hervor, die wir eigentlich nie im Leben stellen wollten. Herr, warum lässt du das zu? Warum trifft mich das? Warum hilfst du nicht, obwohl ich doch schon oft darum gebeten habe. Ich ein Anliegen habe für dein Reich, mich zeitlich und materiell investiere. Warum? Warum hilfst du nicht? Und plötzlich bricht die Frage hervor, über die ich selber erschrecke. Lohnt es sich wirklich, Jesus nachzufolgen und ihm treu zu bleiben? Macht das überhaupt Sinn? Plötzlich stehe ich vor einer Frage, die ich nie stellen wollte. Asaf verging es ähnlich. Er sah, wie gut es den Menschen geht, die überhaupt nicht nach Gott fragten. Ja, sie über ihn spotteten. Und ihm, der treu war, der sich bemühte, sich nicht zu versündigen, der Gott in Ehren hielt, ihm ging es schlecht, er musste sogar ertragen, dass die Gottlosen über ihn spotten. Und da beginnt sich in ihm ein Gedanke, einen Weg zu bahnen. Ach, sagt er, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Meine ganzen Anstrengungen in meinem frommen Leben waren umsonst. Umsonst bin ich Gott treu geblieben und habe mich bemüht, mich nicht zu versündigen. Es hat mir nichts eingebracht. Und Asaf war drauf und dran, in seinem Glauben zu scheitern. Ich wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Schlimm, wenn man an diesen Punkt kommt. Fast hätte Asaf aus lauter Verzweiflung seinen Glauben an den Nagel gehängt. Doch bevor er das tat, nahm er sich glücklicherweise noch Zeit und überlegte, wie die Zukunft der gottlosen Menschen aussehen wird. Er überlegte, was geschieht, wenn diese Menschen in die Ewigkeit kommen? Wenn diese Menschen sterben, was geschieht dann mit ihnen? Was wird sie in der Ewigkeit erwarten? Und was wird mich erwarten? Und als er sich das wieder bewusst machte, veränderte sich sein Gemütszustand radikal. Er wurde fröhlich und dankbar. Äußerlich hat sich nichts geändert. Dem Gottlosen ging es nach wie vor gut. Er wurde immer noch verspottet. Ihm ging es immer noch nicht besser. Aber er hat endlich begriffen, um was es geht und was für ein Reichtum er durch die Beziehung mit Gott hat. Plötzlich erkannte er von neuem den großen Reichtum, den er in seinem Glauben hat. Und dass sich jede Entbehrung, die er in Kauf nehmen muss in dieser Welt, 1000-mal lohnt. Und als ihm das klar war, trief er eine Entscheidung. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Egal, das mag es dem Gottlosen noch so gut gehen, er mag noch so spotten. Und mir mag es noch so schlecht gehen, ich bleibe bei dir. Gottlosen mögen ihn belächeln, verspotten und beschimpfen. Der Tag wird kommen, dann wird er den unbeschreiblich großen Lohn bekommen. Die Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit. Egal was kommt, ich lasse dich nicht los, ich bleibe dir treu. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und wenn hier im Hebräischen diese Kombination von Leib und Seele verwendet wird, dann meint das die Gesamtexistenz des Menschen. Also damit sagt er, selbst wenn ich eine schwere zum Tode führende Krankheit hätte, du würdest Gott immer noch meines Herzens Trost sein. Klartext, wenn ich heute eine Diagnose bekomme, wo ich weiß, da werde ich innerhalb von vier Wochen oder 2 Monaten oder weiß ich, in was für einer kurzen Zeit sterben, so bleibe ich doch dir treu. Was habe ich sonst? Das ist der Reichtum meines Lebens. selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet. Das Schlimmste, was mir im Leben begegnen kann, wird mich von dir nicht trennen können. Nun, ich hoffe natürlich, dass das Jahr 2014 für dich ein hervorragendes Jahr wird. Erfolg im Beruf, kerngesund und topfit. Das wünsche ich dir von Herzen. Und alles, was du anpackst, das soll dir auch gelingen. Und wenn das so ist, dann freue dich darüber, danke Gott und genieße es. Gott will uns ja nicht einfach schlechte Zeiten geben. Doch auch für dich gilt das, was Asaf sagt, denn Erfolg und Wohlstand können genauso gefährlich sein wie Not und Schmerz. Erfolg und Wohlstand können uns genauso von Gott weglenken. Wir führen mit Gott zwar keinen Disput. Herr, warum lässt du das zu? Und weiß ich was, das interessiert uns ja dann gar nicht, weil es geht ja uns gut, er lässt es uns ja gut gehen. Also es ist kein Disput, sondern die Gefahr besteht, dass Gott unmerklich immer nebensächlicher wird in meinem Leben. Mir ist es immer gleichgültiger. Und was mit Gott ist, was Gott in meinem Leben zu tun hat. Und menschlich betrachtet ist der erfolgreiche Weg der angenehmere Weg. Natürlich. Aber er kann zum selben Ergebnis führen, zur Entfremdung von Gott. Die Entfremdung von Gott ist das Schlimmste, was uns begegnen kann im Leben. Und Jesus erklärt dieses Phänomen im Gleichnis des Sämanns. Jemand hörte das Wort, doch die Sorge dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. So ist dieses Dennoch von Asaf von größter Bedeutung, gerade auch dann, wenn es mir bestens geht. Herr, ich habe eine saftige Lohnerhöhung bekommen. Die haben meine Leistung unglaublich honoriert, aber dennoch bleibe ich bei dir. Herr, ich habe meinen Traumpartner gefunden, habe mich vielleicht eben gerade verlobt. Ich bin über beide Ohren total verliebt. Dennoch, ich bleibe bei dir. Du bleibst mir wichtig. Herr, ich habe eben ein wunderschönes Haus kaufen können, aber dennoch bleibe ich bei dir. Ich lasse mich durch diese schönen Erfahrungen und Gefühle nicht blenden. Du bist und bleibst mein Ein und Alles. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wem es sehr gut geht, hervorragend, der könnte dieses Jahr diesen Vers abschreiben und in seine Agenda legen. Dass er ihn jeden Tag oder jede Woche einmal sieht. Immer dieses Dennoch. Wo ich innerlich immer sagen kann, und ich bleibe bei dir. Mir geht es gut und ich bleibe bei dir. Ich lasse mich von den Erfolgen und von dem Schönen, was mir begegnet im Leben, nicht blenden, als dass ich dich nicht bräuchte. Ich brauche dich. Dennoch, ob es mir gut oder schlecht geht. Das ist also der erste Vorsatz. Egal was kommt, ich lasse dich nicht los. Willst du dir das ganz bewusst zum Vorsatz nehmen? Und der zweite gute Vorsatz lautet, egal wie du mich führst, ich folge dir nach. So verschieden wie wir sind, so verschieden werden wir von Gott geführt. Jeder von uns hat andere Gaben und andere Voraussetzungen, die wir auf den Weg mitbekommen haben. Und vielleicht bist du manchmal mit deinen Gaben nicht so zufrieden oder du hättest noch gern eine dazu. Vielleicht denkt ein Missionar manchmal, warum er auf verschiedene Entbehrungen auf sich nehmen muss, während andere Christen im Wohlstand fast untergehen. Oder jemand würde gerne in die Mission gehen, aber niemand unterstützt ihn auf diesem Weg. Andere hat man unterstützt, mich unterstützt man nicht. Wir neigen dazu, uns immer mit anderen zu messen und zu vergleichen, aber Gott führt individuell. Er gibt nicht allen dieselben Gaben und erwartet auch nicht von allen dieselben Dienste. Und das möchte ich an einer eindrücklichen Begebenheit aufzeigen. Es war nach der Auferstehung von Jesus, als er noch ab und zu seinen Jüngern begegnete und Jesus erklärte Petrus, was ihn in Zukunft erwarten würde. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Petrus, der Draufgänger, der immer schnell, manchmal kopflos, aber nie herzlos handelte, wird einmal nicht mehr dorthin gehen, wo er hin will. Ein anderer wird ihn gegen seinen Willen lenken. Und damit deutet Jesus an, dass Petrus eines gewaltsamen Todes sterben wird. Und die Überlieferung berichtet uns auch, dass Petrus unter der Kaiser Nero am Kreuz verbrannt wurde. Vermutlich sogar umgekehrt, Kopf nach unten. So hat man die Christen verspottet, man hat sie angeklagt, dass sie Rom angezündet hätten und hat dann quasi, der Nero hat dann so ein Schauspiel veranstaltet und hat die Christen an das Kreuz schlagen lassen und hat sie als Straßenfackeln quasi verwendet. Man nimmt an, dass dort Petrus so gestorben ist. Das waren doch keine guten Aussichten für Petrus. Doch Jesus fordert ihn auf, folge mir nach. Geh diesen Weg, der dich dorthin führen wird. Es ist der Weg deiner Nachfolge. Und natürlich beschäftigt Petrus diese düstere Zukunftsperspektive. Und als er sich umwandte, sah er den Jünger Johannes. Und nun will Petrus wissen, was mit diesem Johannes geschehen wird. Einer der Lieblingsjünger von Jesus. Wird ihn dasselbe Schicksal treffen? Und er fragt, Herr, und was wird aus diesem hier, der Johannes? Und Jesus gibt ihm eine ziemlich schroffe Antwort. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Was interessiert dich das? Folge du mir nach. Petrus, du hast deinen Weg und Johannes hat seinen Weg. Es nützt dir nichts, wenn du dich mit Johannes vergleichst. Es hilft dir nicht, wenn du weißt, wie das Leben des Johannes verlaufen wird. Für dich ist nur eines wichtig. Folge du mir nach. Ich weiß nicht, wie Gott dich durch dieses Jahr führen wird. Vielleicht ruft er dich in die Mission. Du denkst ja, warum ich? Warum nicht der andere? Folge du mir nach. Vielleicht zeigt er dir einen Dienst in der Gemeinde. Warum gerade ich? Weiß auch nicht. Folge du ihm nach. Egal, wie er dich führen wird, folge du ihm nach. Vergleiche dich nicht mit den anderen Christen. Ich möchte aber lieber das andere tun. Du musst nicht das Leben der anderen leben und du musst dich nicht an den anderen messen. Wer mehr hat, von dem wird auch mehr gefordert. Das ist ein geistliches Prinzip. Du musst dich nicht am Leben der anderen messen, du musst auch nicht das Leben der anderen leben. Du musst einzig und allein dein eigenes Leben leben. Du musst dich nur darauf konzentrieren, was Gott von dir möchte. Folge du mir nach. Und so lautet der zweite Vorsatz, egal wie du mich führst, folge ich dir nach. Willst du dir diesen Vorsatz ganz bewusst nehmen? Ich bin bereit, dir nachzufolgen, egal wo der Weg hinführt. Ich folge dir nach. Auch wenn mein Weg anders geht als der von meinem Bruder, meiner Schwester, in der Gemeinde. Ich gehe diesen Weg, wenn ich merke, dass du das willst, dass ich das tue. Es sind zwei gute Vorsätze, die ich dir mit auf den Weg ins 2014 mitgeben will. Eigentlich gehören diese Vorsätze zu den Glaubensüberzeugungen des christlichen Glaubens. Sie gehören eigentlich ins Repertoire eines reifen Christen. Dass er eben nicht, wenn es ihm schlechter geht, gleich aufschreit und sagt, jetzt gibt's Gott nicht mehr, sondern sagt, und dennoch bleibe ich bei dir. Das hat mit geistlicher Reife zu tun. Und dass ich, wenn mich Gott einen Weg führen will, dass ich bereit bin, ihn zu gehen. Das gehört eigentlich in die Grundüberzeugungen eines jeden Christen. Manchmal ist es eben wichtig, dass wir uns das wieder in Erinnerung rufen und uns neu dazu entschließen, diese Überzeugungen nicht nur zu kennen, sondern sie auch wirklich zu leben. Hier also nochmals die beiden guten Vorsätze. Ihr könnt es ja dann beim Leseexemplar, wenn ihr sie wieder vergessen habt, beim Rauslaufen, also nicht das Leseexemplar, sondern die Sätze, das Leseexemplar mitnehmen. Oder ihr könnt es im Internet downloaden, das Manuskript. Egal was kommt, ich lasse dich nicht los. Der erste Vorsatz. Und egal wie du mich führst, ich folge dir nach. Ihr könnt nachher, während dem Abendmahl ist die Möglichkeit, dass ihr mit jemandem beten könnt. Vielleicht wollt ihr das mit jemandem auch im Gebet noch Gott sagen, ja Gott, ich möchte diesen Vorsatz mit in dieses Jahr nehmen. Dann nutzt die Gelegenheit, während dem Abendmahl hinten sind dann unsere Leute mit grünen Bändeln, grün ist die Hoffnung, die mit euch beten. Und wenn ihr sonst ein Anliegen habt, wenn ihr noch etwas ablegen möchtet vom letzten Jahr, ihr gemerkt habt, jetzt irgendwas habe ich noch nicht geordnet, auch mit Gott, macht das doch. Wir haben Leute da, die gern mit dir beten. Bleiben wir doch in diesem Jahr ganz nah bei Gott. Und so möchte ich mit der diesjährigen Jahreslosung schließen. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das wünsche ich uns allen. Egal, wie wir dieses Jahr überstehen, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Und ich danke dir für den Reichtum, den wir haben, wenn wir dir nachfolgen. Ein Reichtum, der jetzt halt vielfach nicht sichtbar ist. Aber als sich Asaf in seiner Verzweiflung die Zeit genommen hat, zu überlegen, was nachher kommt, wenn wir eben in der Ewigkeit sind, das hat ihn wieder glücklich gemacht. Die schwierigen Umstände sind geblieben, aber er war wieder getrost und geborgen in dir und er war glücklich, dir nahe zu sein. Er empfand es wieder als ein Privileg und nicht als einen Krampf. Er war wieder neu ermutigt, dir treu zu sein. Das mögst du auch uns schenken, ob es uns gut geht in diesem Jahr und wir erfolgreich sind, menschlich gesehen, oder ob es uns schlecht geht, dass wir dennoch bei dir bleiben. Dass wir uns durch düstere Zeiten und auch durch schöne Zeiten nicht blenden lassen, sondern immer den Blick auf dich ausgerichtet haben. Im Wissen, dass der wahre Reichtum bei dir liegt. Und Herr, wenn du uns führst, so lasse du uns das erkennen. Und dass wir lernen, das zu tun, was du für uns bereithältst. Und nicht das, was andere tun oder was wir denken, was wir tun sollten. Sondern dass wir das tun, wo wir merken, dass du uns führst. Und dass wir dir dann nachfolgen. Wir danken dir und beten dich an. Amen.